Herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Josephine und ich freue mich, heute meine Kollegin Ruth Fürsching als Gast begrüßen zu dürfen. Hallo Ruth.
Hallo Josephine, ich freue mich auch hier zu sein.
Du bist bei Melaware nämlich Produktmanagerin und hast Produktdesign studiert und deine Diplomarbeit zum Thema nachhaltige Sneakersohlen aus Naturkautschuk geschrieben. Und ich freue mich, dass wir hier jetzt heute mal die Möglichkeit bekommen, quasi on air miteinander zu sprechen. Denn deine Arbeit bei Melaware ist ja super essentiell, weil wir verkaufen Mode und Kleidung und zu einem ganz, ganz großen Teil steckst du mit deinem Design und deiner Entwicklung dahinter. Kann man schon so sagen, oder?
Ja, ich denke, das kann man so sagen.
Und wie sah denn dein persönlicher Weg zu Melaware, bei Melaware aus und was sind jetzt deine Tätigkeitsschwerpunkte?
Also angefangen hat das Ganze eigentlich bei einem Wettbewerb von der Uni. Und zwar war das ein Ideenwettbewerb und da habe ich einen Entwurf eingereicht für eine nachhaltige Outdoor-Jacke. Und dann habe ich darüber eben Henning kennengelernt. Dann habe ich mich eben auch sehr stark für die Arbeit von Melaware interessiert und das hat irgendwie ganz gut gepasst mit meinem Projekt auch. Und dann hat sich das daraus ergeben, dass ich zuerst ein Praktikum bei Melaware gemacht habe. Ich wollte nämlich sowieso schon seit langem auch wirklich mal sehen, wie das eigentlich aussieht, dass man nachhaltige Produktentwicklung wirklich in der Praxis macht und nicht immer nur im Hochschulkontext. Ja, und da hatte ich eben die Gelegenheit bei Melaware. Und aus diesem Praktikum hat sich dann eben irgendwann einen Job entwickelt und ich bin eben dann auch, also habe die Gelegenheit bekommen, dann wirklich Produkte zu entwickeln und jetzt kommt auch der erste Rucksack raus, den ich entwickelt habe und das macht auf jeden Fall super viel Spaß, die Arbeit als Produktmanagerin und Produktentwicklerin und hat sich eben ein bisschen zufällig aus so einem kleinen Ideenwettbewerb entwickelt, also ja. Genau. Und zu den Aufgaben, die ich so mache, im Grunde genommen alles von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt, also ja, alles, was dazwischen passiert, also entwerfen Recherche, Marktrecherche, Materialrecherche und so weiter und eben aber auch zu einem großen Teil besteht die ganze Produktentwicklung bei uns ja aus so Innovationsfragen, also wie kriegen wir Sachen nachhaltiger und das macht auf jeden Fall super viel Spaß und ist ein extrem spannendes Thema. Und ein Teil davon kratzen wir ja jetzt auch gleich in der Folge an mit den Sneakersohlen.
In der heutigen Folge wollen wir nämlich mal so ein bisschen über Naturkautschuk sprechen, denn da bist du ja wirklich die ideale Ansprechpartnerin. Und vor ungefähr einem Jahr warst du, glaube ich, zum ersten Mal dann auf Sri Lanka mit unserem Geschäftsführer Henning und konntest dort einen Einblick in die Kautschukplantagen und den dortigen Anbau und die Produktion bekommen. Mit wem wart ihr denn da noch unterwegs? Ihr wart ja nicht alleine da. Und weiß nicht, kannst du ja mal ein bisschen erzählen, mit wem seid ihr so in Kontakt gekommen und in den Austausch gegangen?
Also die Reise haben wir unternommen mit der GIZ, das ist die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und deren Ziel in Sri Lanka ist es, den Bio-Kautschuk-Anbau zu fördern im Land. Und entsprechend haben die verschiedene Unternehmen auch eingeladen, die Wertschöpfungskette für verschiedenste Kautschuk-Produkte kennenzulernen. Und unter anderem war auch Soul Bottles mit dabei, die einige von euch vielleicht kennen. Für die ist es der Dichtungsring, der da relevant ist, also der aus Kautschuk gemacht wird. Und unter anderem war aber auch noch ein Yogamattenhersteller und ein Spielzeughersteller dabei. Entsprechend waren auch die Stationen, die wir auf dieser Reise besucht haben, sehr vielfältig. Also wir waren auch in einer Spielzeugfabrik, die Kautschuk-Spielzeuge herstellt, aber wir waren auch bei verschiedenen Plantagen, unter anderem konventionellen und Bio-Plantagen, was auch sehr interessant war, weil man da schon mal die Unterschiede sehen konnte. Und im Endeffekt einfach auch sehr spannend, weil ich da zum ersten Mal gesehen habe, wie ganz simpel aus dem Milchsaft einer Pflanze, was irgendwie erstmal ein bisschen absurd klingt, dann irgendwann sehr technische Produkte werden und auch eine Vielzahl an Produkten werden kann. Also von Sneakersohlen bis zu Dichtungsringen und Yogamatten und so weiter.
Und um dieses Produkt zu bekommen, müssen wir ja erstmal das Produkt ernten. Führ uns doch mal durch die einzelnen Schritte der Kautschukernte. Wenn wir jetzt beim Samen eines Kautschukbaums anfangen würden, wie geht's denn dann weiter?
Genau, also ja, wenn man beim Samen anfängt, kann man vielleicht kurz erwähnen, dass es im Grunde genommen verschiedene Pflanzen gibt, die Kautschuk produzieren. Also Löwenzahn zum Beispiel kennt jeder, diesen komischen weißlichen Milchsaft. Genau, aber es gibt eben für die industrielle Nutzung, ist eigentlich nur die, heißt Hevea brasiliensis, das ist der Kautschukbaum, die einzig wirklich relevante Art. Also 99% des weltweiten Bedarfs kommen von dieser Pflanze. Und die wächst nicht nur in Sri Lanka, die wächst in allen möglichen Ländern so rund um den Äquator oder den sogenannten Kautschukgürtel und kommt aber ursprünglich aus Südamerika. Genau, und ja, die kleinen Bäumchen werden als erstes in den Nurseries herangezogen. Und dort wird dann auch schon sortiert, welche Bäume besonders gut und schnell wachsen. Also die Bäumchen, die schon eben in diesen Nurseries kein so gutes Wachstum haben, die werden für die Plantagen nicht verwendet. Entsprechend wird dann nach einer gewissen Zeit werden diese kleinen Bäumchen ausgesetzt. Also da werden dann eben die Plantagen mit angepflanzt und nach etwa 6 Jahren kann dann das erste Mal so ein Kautschukbaum gezapft oder geerntet werden. Und genau dafür wird eben die Rinde des Baumes angeritzt, weil eben so 2 bis 3 Millimeter tief liegen Kapillarröhren und die führen diesen Milchsaft, um den es eben geht. An den muss man rankommen. Und um an den Rand zu kommen, wird der Baum dann in so einer Art Spirale angeritzt, aber also um eine Baumhälfte rum. So von oben nach unten. Und entlang dieser Spirale tritt dann der Milchsaft aus und genau, fließt das dann entlang. Und ja, dann über so eine, also am Ende dieses Schnittes ist so eine Metallführung und über die läuft dann der Milchsaft in so einen Becher rein. Genau, und diese Becher werden dann anschließend eingesammelt und eben zu allen möglichen Produkten weiterverwendet. Genau, und ja, so ein Zapfer oder eine Zapferin arbeiten immer so einen halben Tag in etwa und zwar relativ früh morgens, weil dann der Milchsaft besser austritt als am Tag, wenn es schon heiß ist.
Und was sind vielleicht Schwierigkeiten beim Anbau von Kautschuk, wenn wir jetzt zum Beispiel insbesondere den Blick auf den ökologischen Anbau werfen und den Wechsel vielleicht von konventionellem Anbau zu ökologischem?
Genau, also es gibt verschiedene Probleme oder Schwierigkeiten, die beim Anbau von Kautschuk auftreten. Ein Problem, was vielleicht einigen bekannt ist, ist das Thema Entwaldung, also dass Primärwald, also ja, bestehender Regenwald und so weiter, abgeholzt wird und dann an dessen Stelle Plantagen entstehen. Das möchte man natürlich nicht. Dafür gibt es aber zum Beispiel auch, also außerhalb des ökologischen Landbaus, Zertifizierungen wie den FSC, die eben, ja, gelten für Plantagen, die eben schon relativ alt sind und für die sozusagen kein neuer Primärwald abgeholzt wurde. Generell ist das aber schon eine Schwierigkeit, die es da gibt, der man aber entgegenwirken kann. Dann wird Kautschuk in der Regel in Monokulturplantagen angebaut und das verursacht auch verschiedene Probleme, zum Beispiel einen gewissen Biodiversitätsverlust. Also man hat einfach mehr Tier- und Pflanzenarten in Regenwald, als man in Plantagen hat. Genau, aber auch da gibt es eben Konzepte, sowohl im ökologischen Landbau, aber eben auch so in Richtung Agroforst oder Mischkulturanbau, dass man eben versucht, die Diversität in den Plantagen zu erhöhen, also auch an Nutzpflanzen und dann damit auch die Diversität für Tier- und Pflanzenarten erhöhen kann. Dann ist ein weiteres Problem die Chemikaliennutzung. Das hat man ja überall in der Landwirtschaft, dass eben Kunstdünger, Herbizide, Pestizide und so weiter genutzt werden. Und genau bei Kautschuk ist es eben so, dass ja, wenn das jetzt ein Bio-Kautschuk ist, dass dann natürlich keine Herbizide und Pestizide genutzt werden dürfen, wohingegen das in konventionellen Plantagen durchaus üblich ist. Genau. Außerdem hat man auch einen Verlust von genetischer Vielfalt. Und zwar bedeutet das, dass die meisten Kautschukbäume, die hier überall auf der Welt wachsen, von ganz wenigen Bäumen eigentlich abstammen. Das heißt, ja, die genetische Diversität ist sehr reduziert und das macht das System sehr anfällig für Krankheiten oder Klimaveränderungen und so weiter. Genau. Und ja, was den Bioanbau angeht, orientiert der sich in Sri Lanka eigentlich an den europäischen oder amerikanischen Richtlinien und verbietet entsprechend Pflanzenschutzmittel. Was man aber hinzufügen muss, ist, dass Kunstdünger generell auch genutzt werden darf in den ersten 6 Jahren. Und dann nach 3 Jahren Umstellungsphase sozusagen, also in denen dann kein Kunstdünger verwendet wird, der Baum eben als biozertifizierter Baum verwendet werden darf. Genau, das will man natürlich idealerweise nicht aus ökologischen Gründen, aber das ist durchaus was so in der Praxis gemacht wird.
Und was ist das Besondere an der Kautschukproduktion in Sri Lanka? Du hast es jetzt schon so ein bisschen angedeutet. Warum beziehen wir unseren Kautschuk von dort?
Genau, also Sri Lanka ist generell eines der kleinsten Kautschuk-produzierenden Ländern. Und zwar, also so 1% der weltweiten Produktion, damit sind die auf Rang 13. Also irgendwie größere Länder sind jetzt zum Beispiel Malaysia oder Thailand. Genau, aber dennoch, auch wenn das vielleicht so erscheinen mag, als wäre Kautschuk dann für das Land nicht so wichtig, sind doch sehr viele Menschen vor Ort von dem Sektor abhängig. Das sind ungefähr 300.000 Menschen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das heißt, einfach für die Menschen vor Ort ist das super wichtig. Und außerdem ist da eben auch wichtig zu erwähnen, dass etwa 80% der, des erzeugten Kautschuks von kleinbäuerlichen Betrieben stammt. Das heißt, da sind wirklich stark auch eben diese kleinbäuerlichen Strukturen von abhängig und entsprechend auch viele Familien und so weiter. Es ist einfach insgesamt sowieso ein sehr arbeitsintensiver Sektor und der betrifft deswegen einfach viele Menschen. Und außerdem ist es eben so, dass Sri Lanka über die meisten zertifizierten Plantagen verfügt. Also es gibt verschiedene Zertifizierungen für Kautschuk. Eben habe ich schon mal den FSC genannt. Das ist keine Zertifizierung explizit für Kautschuk, aber eben für Plantagen, die zum Beispiel sowas zertifiziert, wie dass die entwaldungsfrei sind, die Plantagen, also dass eben kein Regenwald dafür abgeholzt wurde. Außerdem gibt es dann auch den GOLS-Standard, das ist der Global Organic Latex Standard, also ein Standard für Bioprodukte. Und einfach in Sri Lanka gibt es die meisten, also weltweit die meisten FSC, GOLS und eben auch biozertifizierten Plantagen.
Und der Titel deiner Diplomarbeit hat es ja jetzt schon verraten. Bei uns wird der Naturkautschuk für die Sneakersohlen verwendet. Wenn wir jetzt den Kautschuk also geerntet haben, was passiert denn dann bei der Weiterverarbeitung bis zur fertigen Sohle?
Ja, genau. Also ab der Ernte gliedert sich das Ganze eigentlich in 2 Schritte. Das ist neben zum einen die Weiterverarbeitung und dann die Fertigung. Bei der Weiterverarbeitung wird der Latex zu einem haltbaren Zwischenprodukt gefertigt, weil das ist ja ein Naturprodukt, der kann ja verderben, so wie unsere Lebensmittel auch. Deswegen muss da erstmal sozusagen dieser Zwischenschritt erfolgen. Und bei diesem Zwischenschritt läuft das Ganze so ab, dass der Latex, also beziehungsweise der Milchsaft, koaguliert wird. Das heißt eigentlich nur, dass er gerinnt. Dazu nimmt man eine Ameisensäure. Das Ziel dieser ganzen Aktion ist eigentlich, dass man den Latex konzentriert, weil in diesem Milchsaft, der aus der Pflanze rauskommt, ist eben auch anderes, also Wasser zum Beispiel oder Proteine und so weiter. Und nachdem man eben das gemacht hat, also diese Koagulierung, hat man konzentrierten Latex. Und den lässt man dann verschiedene Walzprozesse durchlaufen. Und das Ziel dieser Walzprozesse wiederum sind so dünne Kautschukfälle. Die werden dann getrocknet, da gibt es verschiedene Verfahren, also irgendwie an der Luft, in Heizräumen oder sie werden auch geräuchert. Und die nennt man dann eben Fälle, also klingt ein bisschen komisch, aber das ist, wie die heißen. Diese Kautschukfälle werden dann anschließend, wenn sie trocken sind, nochmal zu so dickeren Matten verpresst. Und das ist dann im Endeffekt erstmal das Zwischenprodukt, mit dem man dann weiterarbeitet. Es gibt auch noch andere Formen, also für Kondome oder Handschuhe, also so Tauchprodukte, wird flüssiger Latex verwendet, aber für Schuhsohlen sind es diese Kreppmatten. Genau. Und mit diesen Kreppmatten wird dann, das ist dann eben in den finalen Fabriken, wird dann eine Kautschukmischung erstellt, aus der dann im Endeffekt die Sohlen gemacht werden. Und dazu werden eben verschiedene Chemikalien verwendet. Am wichtigsten ist eben der Schwefel, weil die Sohlen vulkanisiert werden und genau die Vulkanisation im Endeffekt eine chemische Reaktion ist, bei der Kautschuk mit dem Schwefel reagiert und die Kautschukmoleküle durch Schwefelbrücken miteinander verbunden werden. Dadurch wird dann der Kautschuk von dem plastischen in den elastischen Zustand überführt und ist dann eben so eine flexible, komfortable Sohle, wie wir sie haben möchten. Genau. Und ja, diese Kautschukmischung wird dann, nachdem sie erstellt wurde, das hängt eben davon ab, was für technische Parameter man haben möchte, in eine Form gegeben. Und diese Form ist eigentlich wie so eine Kuchenform, wird dann in einen Backofen gesteckt und dann bei etwa irgendwie 180 Grad für einige Minuten gebacken bzw. vulkanisiert. Und dann sind die Sohlen eigentlich fertig.
Das Thema der Vulkanisierung und der Herstellung von also wirklich natürlichen Sohlen an sich könnt ihr irgendwie schon eine ganze Folge füllen. Da gibt es ja relativ viele Schritte, Themen, Problematiken. Kannst du denn mal kurz zusammenfassen, was denn hier zum Beispiel aktuell Grenzen und Herausforderungen bei der Produktion einer nachhaltigen Schuhsohle sind?
Genau, also eine wichtige Sache, die man irgendwie erwähnen muss, um das Ganze vielleicht besser zu verstehen, ist, dass wenn irgendwo draufsteht bei einer vulkanisierten Sohle, dass sie zu 100% aus Naturkautschuk besteht, das eigentlich nicht machbar ist. Also es gilt auch für andere Produkte. Und dass diese Aussage in der Regel nur beschreibt, dass das Polymer, also der Kunststoff, der verwendet wird, nur aus Naturkautschuk ist. Es gibt nämlich auch synthetischen, also der basiert auf Erdöl. Und es ist eben so, dass man aber diese Chemikalien und so weiter, von denen ich eben auch gesprochen habe, für bestimmte technische Parameter braucht. Also zum einen ja eben diesen Schwefel, was ich ja eben erklärt habe, aber auch andere Sachen wie Alterungsschutzmittel und so weiter braucht man eben, um den Kautschuk verarbeiten zu können, um dann ein haltbares Produkt zu haben. Und ja, die Herausforderung bei der ganzen Sache ist im Endeffekt einen guten Kompromiss zu finden zwischen den technischen Parametern, die man eben erreichen möchte und die Leute ja auch fordern. Also man möchte ja nicht, dass die Sohle einem sofort vom Fuß oder vom Schuh fällt oder nach 2 Wochen kaputt ist. Aber gleichzeitig soll es eben auch möglichst nachhaltig sein und das ist besonders deshalb relevant, wenn man sich irgendwie überlegt, dass statistisch gesehen 109 Gramm an Abrieb durch Schuhsohlen entsteht pro Person pro Jahr. Das ist super viel und deshalb sollte da eben auch dann das Ziel sein, dass dieser Abrieb möglichst gut und gesund für Mensch und Umwelt ist. Und eine wichtige Herausforderung dabei ist entsprechend, diese Kautschukmischung nachhaltig zu gestalten. Und weil unsere Schuhsohlen zum Beispiel oder unser Schuh insgesamt, der ist ja GOTS-zertifiziert. Das heißt, da haben wir eben schon sehr, sehr strenge Parameter für die Anforderungen der Chemikalien, die wir da einhalten können. Und das hat viel Arbeit und Entwicklung gekostet, aber da haben wir auf jeden Fall schon ziemlich viel erreicht und versuchen das aber auch kontinuierlich weiter zu optimieren.
Zum Schluss vielleicht jetzt nochmal so ein kleiner Blick auf die Zukunft. Wir arbeiten ja aktuell an einem Projekt mit unserem Produzenten, um weiter eben in diese Forschung von Bio-Kautschuk zu investieren. Erzähl mal, worum es sich da handelt und was zum Beispiel jetzt als Modeunternehmen unsere Aufgaben sind.
Genau, also im Endeffekt ist das Ziel dieses Projektes, wirklich die gesamten Schritte, die diese Sohle durchläuft, zu optimieren hinsichtlich der Nachhaltigkeit. Also wir fangen da dann eben beim Anbau an, dass wir zum einen durch unsere Nachfrage auch vor Ort mehr Plantagen in Bioplantagen umwandeln möchten und eben zum anderen auch den Bioanbau noch weiter optimieren wollen, also irgendwie darüber nachdenken wollen, wie man langfristig das Konzept der Monokulturplantagen überdenken und lösen kann. Außerdem haben wir auch so kleinere Projekte, wie zum Beispiel, dass wir so ein Heimgartenprogramm für die ArbeiterInnen machen möchten, bei dem wir deren Heimgärten auf ökologische Landwirtschaft umstellen wollen, um ihnen eben auch diesen Gedanken und das Konzept näher zu bringen, weil das einfach mehr hilft, wenn die Familien vor Ort und zu Hause das schon mitbekommen. Genau. Und dann wollen wir aber eben auch, dass dieser schöne, nachhaltige Rohstoff wirklich im Produkt nicht durch einen Haufen Chemikalien oder durch unkonsequente Weiterführung zu einem nicht nachhaltigen Produkt wird. Und entsprechend denken wir eben auch diese ganzen anderen Schritte von der Weiterverarbeitung bis zur Fertigung weiter, um dann eine Sohle zu haben, die einfach gesund für Mensch und Umwelt ist und die eben nicht ihren schädlichen Abrieb überall in der Natur verteilt. Also da haben wir schon viel erreicht, aber haben auch noch einen langen Weg vor uns und versuchen das eben einfach auf allen Ebenen der Wertschöpfungskette möglichst sinnvoll zu gestalten.
Ja, das ist ja ganz spannend. Also ich bin auch gespannt zu hören, wie es da weitergeht und wie sich das entwickelt. Also vielen, vielen Dank, Ruth, für das Gespräch und diese informativen Einblicke.
Ja, vielen Dank auch, dass ich Interviewpartnerin sein durfte
ja,
heute.
Ja, das hat Spaß gemacht. Also wer mehr zu dem Thema Naturkautschuk erfahren möchte, kann sich auf Instagram bei uns das Story-Highlight Rubber anschauen. Das hat Ruth bei einem ihrer Besuche in Sri Lanka gemacht. Und da kriegt man auch nochmal Bilder zu sehen, die einen durch die einzelnen Prozesse und Schritte durchführen. Das ist irgendwie nochmal ein ganz guter Einblick. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und ja, bis zum nächsten Mal.